heutzutage wirklich niemand mehr wahrhaben, dass einfach etwas auch nicht gut gehen könnte. Klar macht Medizin Fortschritt und man kann immer mehr machen und retten. Aber es ist eben leider immer noch relativ häufig, dass es eben nicht gut geht. Und das wird einfach nicht thematisiert.
Das ist Mireille Zindel, Schriftstellerin und Mutter von 3 Kindern. Willkommen zum letzten Stündli. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello. Das letzte Stündli ist eine Produktion von Onda Productions. Onda Productions ist ein gemeinnütziger Verein. Er will dazu beitragen, dass wir offen über das Leben reden können. Mit allem, was dazugehört. Du findest alle Infos unter onda-productions.ch. Der Mireille Zindel, ihre Tochter Zoe, hat 12 Tage lang gelebt. 12 Tage, ohne einmal das Spital zu verlassen. Mireille Zindel ist, wie gesagt, Schriftstellerin. Sie ist 52, hat Germanistik und Romanistik studiert und verschiedene Romane veröffentlicht. Im Frühling 24 ist zum Beispiel der Roman «Fest» von ihr erschienen und im Herbst 24 das Buch «Bald wärmer». Da drin schildert Mireille die 12 Tage vom 21. Juli bis zum 2. August 2008 mit ihrer Tochter Zoe. Und in dieser Episode da reden wir natürlich über das Buch, das im TVZ rausgekommen ist. Und wir reden auch über das Leben und das Sterben von der Zoe, über die Trauer und über das Reden und das Schreiben darüber. Hallo Mireille. Schön, dass du im letzten Stündchen bist, um mit mir über Sterben zu reden. Willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Du bist ja vor 17 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden.
Ja.
Deine Tochter Zoe ist dort geboren und sie ist 12 Tage alt geworden.
Mhm.
Was ist da passiert?
Also ich bin... Wie du jetzt gerade gesagt hast, du warst mal schwanger gewesen und es ist alles gut gegangen, die ganze Schwangerschaft. Und ich habe mich gefreut auf mein erstes Kind, ein Mädchen. Und dann ist bei der Geburt Hektik ausgebrochen, kann man mal so sagen. In den letzten Moment, weil sie nicht rausgekommen ist. Also im Nachhinein hat man dann gewusst, warum, weil sie nicht hat können helfen das Kind macht ja mit bei einer Geburt und sie hat das nicht können. Und dann hat sie reanimiert werden. Also kaum war sie auf der Welt, hat man gemerkt, dass sie nicht schnauft. Und ich habe das aber eigentlich alles gar nicht mitbekommen, weil ich bin ich hatte eine Periduralanästhesie und bin wahrscheinlich wegen dem auch ein bisschen weggetreten, aber auch sonst, weil das Ganze sehr streng anstrengend war. Und sie ist dann sofort, also kaum ist sie auf der Welt, sie ist ein Alarmknopf gedrückt worden. Es gibt in jedem Gebärsaal einen roten Knopf. Und dann ist sie gerade weggebracht. Also dann stürzen gerade irgendwie 4, 5 Leute rein und dann ist sie weg gewesen. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, ausser dass etwas sicher nicht stimmt. Was ich zwar noch erinnere, ist, dass ich so dann, als ich gemerkt habe, dass ich etwas runtergeschaut habe und dann habe ich sie gesehen und mir ist aufgefallen, dass sie so bläulich war und dann war für mich klar, dass sie wahrscheinlich keine Luft hat. Mhm. Aber ich habe ja nicht gewusst, ob sie jetzt nicht schnauft oder ob sie während der Schwangerschaft während der Geburt zu wenig Luft gehabt hat. Auf jeden Fall. Ja. Also es war 9 Monate alles gut und grosse Vorfreude und dann auf einen Tatsch, wo sie da war, ist alles nicht mehr gut.
Mhm. Mhm.
Ja.
Und dann ist ziemlich bald doch eine Diagnose schon im Raum gestanden? Oder?
Nein, erst nach 10 Tagen.
10 Tage.
Ja, sie ist reanimiert worden und man hat lange dann gedacht, dass sie unter der Geburt einen Sauerstoffmangel gehabt hat und das Hirn vielleicht Schaden genommen hat daran und sie sich darum nicht die Gliedmasse nicht bewegt. Und dann hat man sie so einer Kühltherapie unterzogen. Also sie ist dann sofort aufs Kinderspital gebracht worden, die Intensivstation. Sie hat dann 12 Tage auf der Intensivstation verbracht und man hat gedacht, also die Ärzte haben damals, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, wenn man davon ausgegangen ist, dass es vielleicht eine Hirnschädigung gegeben hat, hat man gekühlt, weil das würde die Schäden minimieren. Und dann nach 3 Tagen Kühltherapie macht man Scans, um zu schauen, wie das Hirn aussieht. Und dort haben sie dann herausgefunden, nach diesen 3 Tagen Kühlen und 3 Scans, dass alles gut ist mit dem Hirn. Dass also kein Sauerstoffmangel während der Geburt vorgelegen hat. Und dann ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Also ich mag mich erinnern, dass irgendwann mal der Oberarzt mit einem dicken Buch neben ihrem Bett gestanden ist. Und das Buch war über seltene Krankheiten. Und ja, nach 10 Tagen hat man erst, also nach, glaube ich, etwa 8 Tagen hat er vermutet, dass das SMA ist, spinale Muskelatrophie. Und dann haben sie das aufs Genetische Institut einschicken, um verifizieren lassen. Nach 10 Tagen ist das, das Schreiben vom Genetischen Institut gekommen, dass es tatsächlich das ist. Mhm. Und erst da hat man es dann gewusst.
Mhm. Wahnsinn.
Ja.
Und nachher hat sie noch 2 Tage, glaube ich.
Ja, und dann ist, das ist eine Schwierigkeit gewesen. Haben sie uns gesagt, dass es, also, wo man gewusst hat, dass es das ist, hat man gewusst, dass es tödlich ist. Und, dann haben sie gesagt, sie würden nicht mehr zu lange warten. Also, das heisst, sie nicht mehr viel länger an den Maschinen laden, lebensverlängernden Maschinen, weil das für sie nichts Angenehmes ist. Sie ist intubiert gewesen. Sie hat ja nicht können selber schnaufen. Und dann ist plötzlich so im Raum gestanden, oh Gott, jetzt mit mir entscheiden, wenn sie von der Maschine genommen wird. So, mhm. Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und du hast über diese Zeit ausführlich geschrieben.
Mhm.
Das Buch mit dem Titel «Bald wärmer» ist im Herbst 2024 im TVZ-Verlag erschienen. Und das Buch, das liest sich ein bisschen wie ein Tagebuch aus dieser Zeit. Und gleichzeitig merkt man manchmal, wie du eigentlich aus vermeintliche Gegenwart auf die Zeit zurückschaust und dich ein bisschen selber ein bisschen aus der Distanz anschaust. Wann ist der Text tatsächlich entstanden?
Mhm. Ich habe das erst 6 Jahre, nachdem sie gestorben ist, geschrieben, weil wo mir das passiert ist, also nachdem Zoe gestorben ist, habe ich gedacht, darüber schreibe ich nie. Da werde ich nie darüber schreiben, weil ich habe Angst gehabt, das könnte zu larmoyant sein, also zu viel nach Selbstmitleid oder so Betroffenheitsliteratur ausgesehen. Und dann habe ich dann ist das Gegenteil passiert. Ich bin an einem anderen Roman gewesen und dann plötzlich gemerkt, dass mir ist das alles so oberflächlich vorkommt. Und ich habe dann plötzlich so, ist in mir so die Frage auftaucht, so was, wenn ich ehrlich wäre. Und dann ist mir plötzlich klar gewesen, welche Geschichte das da jetzt ans Licht drängt. Und das ist die Geschichte von der Zoe gewesen. Und ich habe dann gemerkt, die Geschichte muss raus, damit
auch wieder anders kann schreiben.
Genau, wieder anders kann schreiben. Und dann habe ich nach 6 Jahren die Geschichte aufgeschrieben. Und mit relativ viel Distanz. Ich hätte das aber vorher, glaube ich, auch gar nicht können schreiben. Ich bin wie ein bisschen verstummt von dem ganzen Schock. Also ich hätte gar nicht können anhocken und das schreiben. Es war nicht nur, weil ich Angst hatte, es könnte dann zu larmoyant sein. Und dann ist es nochmal 10 Jahre in der Schublade gelegen. Mhm. Also, das ist, Zoe hat 2008 gelebt, im Juli, 21. Juli bis 2. August. Und ja, eben im 24 ist das Buch rausgekommen, also das ist 16 Jahre später.
Du hast es jetzt vorher gesagt, am Anfang ist so der Satz gestanden, was wäre eigentlich, wenn ich ehrlich wäre? Und du schreibst auch wirklich sehr ehrlich und offen über die Zeit, über die Tage, auch zum Teil schon über die Schwangerschaft und über ein Weile auch nachher. Und ich kann wie so dann für mich so gedacht, eigentlich ist ja das fast die einzige Art, wie man kann über diese Themen schreiben kann. So offen und schonungslos. Und gleich stelle ich mir vor, dass es wahrscheinlich Momente geben muss. Also ich weiß es nicht, bei mir wäre das glaube ich so. wo man sich wahrscheinlich fragt, darf ich das jetzt so klar und deutlich schreiben? Auch so die ambivalenten Gefühle. Darf man das?
Ja, also ich habe probiert bei diesem Buch aus meiner persönlichen Geschichte vor allem Sachen rauszupicken, die auch ein bisschen Allgemeingültigkeit haben. Also ich wollte nicht, dass der Leser mir total ausgeliefert ist und also nur meine Gefühle ausgeliefert ist und meine Gedanken, sondern dass er noch Raum hat für seine eigenen Gedanken und seine eigenen Gefühle. Ich habe darum zum Teil Themen genommen, wo ein bisschen jeder kennt, Spitalwelt oder die spezielle Welt vom Friedhof oder kennt vielleicht nicht jeden, aber die Situationen auf einer Intensivstation. Also der Tod hat ja verschiedene so Facetten und ich habe probiert, die rauszunehmen, wo ich kann etwas Allgemeines daraus ziehen kann. Nicht nur meine, also eben eigentlich nicht, dass es so eine Art Tagebuch wird, sondern dass es eine gewisse Distanz hat und eine gewisse Objektivität auch reinbringen. Mhm. Also ich hatte so ein bisschen das Vorbild von der John Didion, das Jahr magischen Denkens oder blaue Stunden. Das sind zwei Bücher. Im ersten hat sie den Verlust von ihrem Mann beschrieben und im zweiten den Verlust von ihrer, ich glaube damals schon erwachsene Tochter. Und sie macht das auch auf einer sehr so objektiven Ebene und das hat mich recht beeindruckt gehabt. Und ja, ich finde, man darf darüber schreiben, auch über alle ambivalenten Gefühle, weil genau das holt wahrscheinlich eben auch die Leute ab, weil das ist ja, wie es einem tatsächlich geht. Ich finde sogar, es ist also ich habe sogar Leute gehabt, ich hatte ja die Angst gehabt, dass es könnte dann zu persönlich sein und habe das dann jemandem zum Lesen gegeben. Und die haben gefunden, nein, das sei überhaupt nicht so, also es hat sie null geschockt. Und im Gegenteil habe ich dann sogar Stimmen gehört, die gefunden haben, ja, es ist eigentlich so fast deine Pflicht, sogar über so etwas zu schreiben. Wenn du ja schreibst und irgendwie so etwas erlebt hast, um irgendwie für alle Leute, die auch so etwas irgendwie erleben oder einfach Trauer kennen.
Mhm.
Und ja.
Hat sich das eigentlich so angefühlt, so ein bisschen als Pflicht?
Nein, ich habe es wirklich gemacht für mich, um ein bisschen Klarheit im Kopf zu bekommen, was da passiert ist. Aber auch, weil es mich genervt hat, dass es ein Tabu ist.
Ja.
Dass man nicht darüber sollte und dürfen reden. Also das ist mir einfach aufgefallen, dass viele Menschen Berührungsangst haben.
Mhm.
Mit dem Thema. Also ich habe das gemerkt, wie die Leute auf mich zugekommen sind nachher. Obwohl, ich habe überhaupt keine negativen Erfahrungen gemacht, aber mir ist aufgefallen, dass viele Leute Angst haben, das anzusprechen. Weil sie Angst haben, das könnte dann wahrscheinlich der Betroffene, also mich in dem Fall, noch zusätzlich verletzen oder irgendwelche alten Wunden aufreißen oder ich weiss nicht was. Und das Gegenteil ist der Fall gewesen. Ich habe realisiert, jedes Mal, wenn man mich nach der Zoe fragt, freut es mich. Weil das gibt so eigentlich ist es viel schlimmer, wenn man sie ignoriert und totschweigt, weil die Menschen sind ja da gewesen, auch wenn es nur 12 Tage sind und die Menschen, die jemanden verloren haben, die ihnen viel bedeutet haben, das gibt ihnen wie nochmal irgendwie ein bisschen Bedeutung, wenn jemand anders von ihnen spricht und den Menschen anspricht oder den Namen ausspricht oder so. Das ist mir bewusst worden, dass wahrscheinlich viele gar nicht wissen, dass die Berührungsängste völlig umsonst sind, zumindest was den Betroffenen angeht.
Mhm. Dass es meistens sogar eigentlich schön ist, ja, wenn man angesprochen
wird. Ich weiss natürlich nicht, ob das für alle gilt. Das habe ich natürlich bei meinem Buch auch berücksichtigt, dass ich nicht aus meiner Situation jetzt da irgendwie unrechtmässig etwas verallgemeinern, wo vielleicht sich gar nicht verallgemeinern lässt. Aber eben, ich habe über Sachen probiert zu schreiben, über Schwangerschaft, über Stress mit kleinen Kind, über Stress von der Mutter, die daheim bleibt, über ganz viele Themen, wo ich glaube, sehr viele Menschen ja, sich drin befinden und und ein Stück weit so kennen.
Und können auch knüpfen in dem Sinne. Ja. Und gleich ist es persönlich, oder?
Ja, das ist eigentlich genau. Ein Spagat, klar ist es,
mega gut gelungen ist.
Ja. Aber ich kann einfach nicht wollen, irgendwie so eine morbide, ich weiß nicht, so Trauerzeremonie aus dem Buch machen, sondern ich kann wirklich wollen, ich habe darum auch sehr viel gelesen und recherchiert, also ich habe auch probiert, da viel wissenschaftliche Erkenntnis irgendwie drin hineinzubringen. Zum Teil auch Denker, Philosophen, was man so über Trauer und Tod, so Sachen, die dann bei mir hängen geblieben sind, das reinzubringen, einfach ja mal generell auf das Thema zu schauen. Also jetzt nicht nur, meine persönliche Geschichte ist der Aufhänger.
Mhm.
Aber ich, mhm. ich habe probiert, nicht nur um mich zu kreisen und mhm. um meine Geschichte.
Und was ist passiert beim Schreiben bei dir persönlich? Oder weil du jetzt auch gesagt hast, es ist dir durchaus auch ein bisschen darum gegangen, für dich nochmal ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen.
Mhm. Ja, also es ist wahrscheinlich schon eine Art Trauerarbeit auch. Also es ist, glaube ich, die Freude, die von Trauerarbeit redet. Man muss ja tatsächlich auch ein bisschen etwas schaffen, zum Weiterkommen oder zum das Verarbeiten. Aber es hat wahrscheinlich auch einen anderen Aspekt. Auch so, das kennt man ja auch so aus der Psychiatrie, es hat wahrscheinlich auch einen therapeutischen Aspekt, schreiben. Also in dem, dass man das alles wieder durchgeht und dann einen neuen Blick darauf gewinnt. Also ich weiss jetzt nicht, ob es mir nachher anders gegangen ist als vorher. Ich habe jetzt nicht irgendwie so einen deutlichen Unterschied gespürt. Es sind ja auch 6 Jahre dazwischen gelegen. Aber ja, ich kann vielleicht nur so viel sagen, es ist für mich eigentlich heute noch seltsam, das Buch in der Hand zu haben. Also wenn ich das, wie ich denke, immer noch, die Geschichte sollte es eigentlich gar nicht geben. Mhm. So.
Mhm.
Also, aber es gibt es jetzt halt. Also es ist mir jetzt halt widerfahren ich weiß nicht, ob ich froh bin, dass ich jetzt ein Buch daraus gemacht habe. Es ist jetzt einfach so.
Mhm.
Es gibt es jetzt einfach.
Mhm. Ja, mhm. es wär natürlich anders.
Es wäre schöner gewesen, es gäbe das Buch nicht.
Ja, ja.
Ja.
Absolut. Eben, du hast gesagt, Schreiben hat in dem Sinn durchaus auch etwas Therapeutisches, auch wenn es schwierig ist, um jetzt die Wirkung in dem Sinn tatsächlich festzustellen. Das ist wahrscheinlich auch, das erlebt man wahrscheinlich auch unterschiedlich. Du schreibst aber an anderer Stelle in diesem Buch auch, dass Schreiben die Wahrheit verändert, dass es sie vielschichtiger macht, als sie tatsächlich ist. Was meinst du mit dem?
Es wird vielschichtiger in dem Sinn, dass es vielleicht auch fassbarer wird.
Mhm.
Jetzt in dem Fall vom autobiografischen Buch.
Mhm. Und du wahrscheinlich Sachen
und
benennst,
die
in dieser Situation gar nicht benannt worden sind, sondern einfach gewesen sind.
Ja, also vielleicht das, dass man sie wirklich also aufschlüsselt, was da passiert ist. Also emotionale Vorgänge zum Beispiel aufschlüsselt. Oder auch, ich meine, die Figuren werden jetzt ja plötzlich fassbar für alle. Also ich komme zum Beispiel oft Reaktionen auf mein Buch über, ich kann mir Zoe so gut vorstellen.
Mhm.
Oder ich kenne jetzt Zoe
auch. So gegangen.
Ich weiss jetzt, also ja. Irgendwie so plötzlich, also dass das Kind offenbar jetzt irgendwie
in den Köpfen der Menschen.
Genau, in den Köpfen der Menschen dann existiert. Und das ist wahrscheinlich am Schreiben geschuldet.
Mhm.
Mehr, als wenn ich jetzt nur darüber würde erzählen.
Ja. Ja. Was löst das übrigens in dir aus, wenn du so Rückmeldungen hörst?
Ja, mich freut es natürlich, dass das Buch etwas bewirkt. Und hey, ich komme dann oft so in so ein Zwiegespräch so mit der Zoe, dass ich also jetzt nicht so direkt, aber dass ich so wie denke, oh wow, jetzt kennt dich da noch irgendjemand, irgendwie so, obwohl du nicht da bist.
Mhm.
Also es ist noch schwierig zu sagen, ich weiß es nicht. Es bleibt vieles so vage und diffus.
Natürlich,
so,
und es ist ja auch ein Bild, das dann in unseren Köpfen ist. Und eigentlich wissen nur ihr, wie sie wirklich ist. Oder? Also es ist ja dann auch, ja, stell mir das irgendwie auch noch so ein bisschen zweischneidig.
Ja, ich habe mir das überlegt, ein Foto reinzutun, und dann dachte ich, mach das jetzt aber nicht, weil ich weiß nicht, eben weil ich eigentlich nicht zu viel mit Bildern wollte besetzen in den Köpfen der Lesenden. Mhm. Ich wollte, dass sie sich ihre eigenen Bilder machen können, ihre eigenen Erfahrungen mit Verlust und oder so.
Mhm.
Raum hat. Ich weiss ja für mich, wie sie aus.
Ja, ja, genau. Hast du noch andere Rückmeldungen bekommen? Wie haben sonst die LeserInnen reagiert?
Ja, also ich komme relativ viele Rückmeldungen über jetzt auf das Buch. Ja, also die einen sagen, dass sie, also, und das freut mich manchmal, wenn es etwas eben in ihnen selber in Bewegung gesetzt hat, das und das hat sie so erinnert, an das und das. So.
Mhm.
Also wenn sie dann etwas von sich erzählen. Mhm. So, das passiert noch oft. Mhm. Also grundsätzlich, wenn man Bücher schreibt, kommt man oft Feedback über den, von dem in Form von, was das beim Lesenden ausgelöst hat. Mhm. Gar nicht unbedingt über was ich geschrieben habe, sondern was das dann für einen Effekt auf sie gehabt hat.
Mhm. Ja. Ja, das ist noch spannend. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen das, wo auch eine Stärke ist.
Oder? Ja, man
das kann ist... ja auch, du hast dir vermutlich nicht nur dir eine Stimme gegeben, mhm. dann, sondern auch ganz viele andere Betroffene, die zwar anders erlebt haben, mhm. aber vielleicht Ähnliches erlebt haben und froh sind darum, dass jemand mal das in die Öffentlichkeit bringt und ja. Sprache findet dafür.
Ja.
Das stelle ich mir schon vor. Ja. Das wird wahrscheinlich bei vielen Themen so sein, die du bearbeitest, auch in deinen fiktionalen Büchern.
Ja, also eben grundsätzlich erkennt man an dem, dass das Buch sich irgendwo auch ein Stück weit verselbstständigt und man das gar nicht so im Griff hat, wie es rezipiert wird. Das vielleicht zurück auf deine Frage, wenn ich das gemeint habe an dieser Stelle, wenn ich schreibe, das wird vielschichtiger. Das ist zum Beispiel etwas. Eben der Leser macht etwas draus.
Ja.
Wo über vielleicht das Geschriebene hinausgeht.
Mhm. Ja. Mhm. Du hast auch geschrieben, du hättest den Text quasi einmal geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig wiedergib, einmal geschrieben und dann nicht mehr gelesen vor der Abgabe.
Mhm.
Ist das wirklich so?
Ja, weil ich das Gefühl habe, da gibt es nichts zu redigieren. Also es ist auch keine fiktionale Geschichte.
Ja.
Also ich habe das natürlich dann wieder redigiert, bevor sie jetzt gedruckt worden ist, aber dann stilistisch und gekürzt und gewisse Sachen rausgenommen, die ich gefunden habe, nein, das ist jetzt doch zu persönlich, das nehme ich raus. Oder gewisse Sachen haben sich auch verändert jetzt. Gewisse Sachen, die ich recherchiert habe, haben sich im Verlauf von diesen 6 Jahren haben sich Zahlen verändert. Ja. Irgendwie so. Das habe ich dann geändert. Aber es war einfach ganz eine andere Arbeit als bei einem Roman.
Mhm.
Wo ich während dem Schreiben selber nicht weiss, was die Geschichte ist. Dann plötzlich weiss, was die Geschichte ist. Und dann wieder muss von vorne an
dass es wieder anfangen,
genau, dass die Geschichte dann auf das hinzu spitzen. Aber das habe ich jetzt ja nicht müssen.
Ja.
Jetzt habe ich eigentlich mehr müssen wählen, über was rede ich, welche Themen nehme ich raus. Eben, es kommt ja zum Beispiel auch das Thema dann mit Aberglauben rein. Mhm. Es kommt also chinesische Medizin. Es kommt irgendwie so Sachen, habe ich dann mehr so überlegt, was nehme ich, welche Aspekte nehme ich drin rein, dass mit der Fortpflanzungsmedizin ist reinkommen. So. Aber ich habe es nicht mehr müssen quasi auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen, wie in einer Fiktion.
Mhm. Das ist wie klar gewesen.
Mhm.
Mhm. Du hast es jetzt gerade angetönt, du hast es jetzt Aberglauben genannt, vielleicht oder auch einfach ein Ausflug in die Esoterik. Mhm. Oder, es hat aber auch den einen Aspekt dort drin gegeben, wo ich jetzt nicht weiss, ob ich jetzt das dort versorgen würde. Du bist eine Weile lang überzeugt gewesen, dass es zu euch zurückkommt.
Mhm.
Und offenbar eben nach diesen 6 Jahren drauf geschaut, auch mit ein bisschen, also es dunkelt mich, ein bisschen eine Verwunderung, dass du das tatsächlich geglaubt hast. Aber du hast es wirklich ganz fest geglaubt. Du hast es auch dass die Zeit des magischen Denkens genannt.
Ja, also das ist ja das Buch, das ich vorher angesprochen habe, von der Joan Didion. Also man sagt ja, sie beschreibt 1 Jahr nach dem Tod von ihrem Mann. Und das ist das Jahr magischen Denkens. Mhm. Sagt man ja, das ist das erste Jahr nach einem Verlust. Ist das erste Jahr ein spezielles Jahr, wie sich in dem ersten Jahr alles zum ersten Mal passiert. Das erste Mal der Geburtstag ohne die Person, das erste Mal Ostern ohne die Person, das erste Mal Weihnachten ohne die Person, das erste Mal. Halt, das ist einfach das erste Mal. Und dann ist so wie ein Zyklus abgeschlossen. Mhm. Und dann wiederholt sich das dann eigentlich. Das zweite Mal kein Ostern mit dieser Person.
Genau.
Und magisches Denken ist, dass darunter versteht man, dass man sich, sie bringt das Beispiel, weiss noch, wie sie die Schuhe vom Mann vor die Haustür gestellt hat, für wenn er zurückkommt.
Mhm.
Also man weiss natürlich, dass der Mensch nicht zurückkommt. Also insofern, das habe ich ja auch gewusst, dass, also auf einer gewissen Ebene weiss man, dass der Mensch nicht zurückkommt. Und auf einer anderen Ebene, ich nenne jetzt das mal so ein bisschen als Überlebensmodus, bildet man sich das trotzdem ein, dass sie Person zurückkommen könnte. Mhm. Bei mir, ich habe es mir so vorgestellt, dass sie jetzt einfach wieder schwanger wird und sie kommt zurück, also ihre Seele kommt zurück in einen gesunden Körper das Mal, ohne den genetischen Fehler. Und das ist eigentlich einfach ein Trost, weil das ist so eine Art, so sich so ganz langsam und schrittweise und nicht zu schmerzvoll der Tatsache zu stellen, dass der Mensch eben nicht zurückkommt. Mhm. Und das braucht ja Zeit. Das macht ja nicht so schnipp und ist gut, ich habe es jetzt eingesehen und jetzt mache ich weiter. Das ist ein Prozess. Und ich glaube, das ganze magische Denken, das ist einfach in dieser Zeit, wo man sich wie noch nicht erlaubt, der Realität voll in die Augen zu schauen, konstruiert man sich vielleicht eben so eine Illusion.
Weil es einfach nicht geht.
Weil es nicht geht, ja. Es ist wirklich ein Überlebensmodus. Es ist vielleicht auch, man erlaubt sich dann eben vielleicht also Sachen zu glauben, wie sie kommt zurück in einen gesunden Körper, weil es eigentlich ist es so wirklich, vielleicht erlaubt man sich das wirklich nur, wenn es ums Überleben geht. Weil, und sonst, wenn es einem gut geht, denkt man nicht an so Sachen, dann lacht man drüber. Und wenn es einem plötzlich schlecht geht, dann denkt man, ja, vielleicht hat es ja etwas. Und es ist so ein Strohhalm, an dem man sich klammert. Und wenn es einem wieder besser geht, dann kommt man wieder, rückt man wieder von dem ab. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, darum... Es ist wirklich etwas Existenzielles. Ich habe das wirklich als existenzielle Bedrohung wahrgenommen, wenn man das Kind verliert. Darum, weil es geht dann wirklich so ein bisschen
als Lebige,
ja. Und man muss sich irgendwie schützen. Mhm. Und ich habe mich jetzt einfach so geschützt, dass ich gedacht habe, oh, ich bin nicht mal selber auf die Idee gekommen, muss ich dazu sagen. Ich habe einfach, was von mir aus gekommen ist, war, ich wollte sofort wieder schwanger werden, um einfach einen positiven, also so einen freudigen Ausblick zu haben, um dieser Trauer ein bisschen auszuweichen. Beziehungsweise nicht nur in dieser Trauer zu gefangen sein, sondern mich auf etwas können freuen können. Dann war ich bei einer chinesischen Ärztin, so zum Akupunktur machen, wo sollte die Schwangerschaft begünstigen. Und sie ist eigentlich mit dem gekommen. So, ich komme wieder in einem gesunden Körper. Und da habe ich gefunden, das stimmt vielleicht. Und dann, ich bin dann gerade auf das aufgesprungen. Ja. Ich fand, das ist ja super.
Das ist dankbar
super. Ich habe es dankbar angenommen. Und habe dann das selber dann irgendwie ja, so mit dem, quasi mit dieser Geschichte so weitergemacht. Mhm. Ja. Also heute habe ich zwei Söhne und ich glaube nicht, dass Zoe irgendwie einer von diesen beiden Söhnen ist. Ja.
Wie denkst du heute über Zoe? Oder wie denkst du an sie? Wie?
Also heute denke ich oft, wie stark dass sie war, was sie da durchgemacht hat in diesen 12 Tagen. Also erstens mal stark, einfach mal ganz medizinisch. Eben, das ist ja SMA, die Diagnose ist SMA. SMA gibt es in verschiedenen, es gibt vier Typen von SMA. Wir haben den Typ 0 gehabt, das ist der Typ SMA stirbt eigentlich meistens schon während der Schwangerschaft. Ganz wenige kommen überhaupt lebendig zur Welt und wenn, dann werden sie eben höchstens 12 Tage alt. Und das hat sie ja gemacht. Also, dass sie überhaupt auf die Welt kommt, also noch lebendig auf die Welt kommt und dann die ganzen 12 Tage noch gelebt hat. Auch am Kinderspital haben sie oft gesagt, sie seien so stark, weil trotz dieser Kühltherapie zum Beispiel, sie hat sich überhaupt keinen Infekt eingefangen. Und so Sachen. Also, sie ist mir wahnsinnig so physisch stark vorgekommen, trotz dieser Muskelschwäche. Es ist ja eine Muskelschwäche, eine Muskelatrophie. Also das denke ich oft, dass sie das alles durchgestanden hat. Bin ich auch dankbar, weil so habe ich sie auch wie können kennenlernen. Und ich meine, es sind nur 12 Tage, aber für mich ist es doch meine Tochter. Also das ist vielleicht schwierig zum Nachvollziehen, aber das ist, sie hat jetzt wirklich sehr kurz gelebt und trotzdem denke ich immer, ich habe 3 Kinder.
Ja, natürlich.
Also mein Selbstverständnis ist, ich bin Mutter von 3 Kindern. Und das, dem ist nie etwas anders geworden, auch im Verlauf der Jahre nicht. Das sind einfach, sie ist immer da, sie ist einfach sehr viel früher, sie ist sehr früh gegangen. Ja.
Ja.
Aber also ich eigentlich bin ich dankbar, dass sie da, trotz all den Schmerzen, die es gebracht hat, ist sie auch, ich bin einfach froh, ist sie da gewesen und hat sie 12 Tage gelebt. Und ich bin auch froh, ist sie, ja, ist sie nicht gestorben, gerade bei der Geburt.
Mhm. Mhm. Ja, 12 Tage, wo eben ein Leben sind,
ja,
wie ja der
genau.
Psychiater gesagt hat, wo du zitierst. Ja. Genau. Ja. Finde ich mega eindrücklich. Du hast auch, das habe ich auch interessant gefunden, du hast auch ihr Sterben dann nicht ausgelassen, jetzt wieder aufs Buch bezogen.
Nicht ausgelassen? Also,
ja. Ich habe mich während dem Lesen, weißt, irgendwann gefragt, wie wirst du es machen?
Aha.
Wird es irgendwann einen Zeitsprung geben?
Mhm.
Und dann ist Zoe verstorben und dann kommt, ich weiß nicht, ein Abschiedsfeier, was auch immer. Oder schreibst du auch über den Teil vom Leben, der auch Teil, oder das ist halt etwas, was mich wie beschäftigt, weil es geht ja wirklich bei uns auch ums Reden über das Sterben.
Ja.
Das ist ja immer noch Leben. Ja. Solange ich noch nicht tot bin, bin ich noch am Leben und dazu gehört das Sterben auch.
Ja.
Und das ist der Teil, der so oft ausklammert wird.
Ja.
Und ich habe es so schön gefunden, dass du das nicht gemacht hast.
Ja.
Man liest wirklich den Moment, wo sie stirbt.
Ja.
Und ich finde, du hast einen schönen Weg gefunden, weil du jetzt nicht irgendwie in allen Details so quasi Kamera voll drauf, aber gleich die paar Sätze, die du darüber geschrieben hast, sind sehr klar. Man hat ein ganz klares Bild. Ist dir das immer klar gewesen selber, dass du das wirst?
Ja, also das ist ja für mich selber ein Schock gewesen, was uns eröffnet haben, dass sie eben jetzt SMA Typ 0 hat und sterben wird und dass wir sie von der Maschine nehmen müssen. Das war ja mein erster Schock gewesen, dass ich gefunden habe, ich muss den Zeitpunkt entscheiden, quasi über ihren Tod und das nicht wählen. Und dann haben sie mir ja gesagt, schon in deinem Buch, oft entscheiden sich Kinder dafür, wenn sie werden schwächer, sobald sie merken, dass die Eltern Bescheid haben und wissen, entscheiden sich eigentlich Kinder zum Gehen. Was ja wirklich auch sehr esoterisch tönt, ich weiss noch, aus dem Maul von einem Leiter von einer Intensivstation. Und die Intensivmedizin ist speziell stark
spezialisierte
Medizin und sehr mit Maschinen und technischer Natur. Und es hat mich dann sehr erstaunt, aber es ist genau das, was passiert ist. Also nach dem Tag, wo wir die Diagnose hatten, wir haben ja dann immer daheim übernachtet, sind wir am nächsten Morgen, wie jeden Morgen, dann wieder ins Kinderspital gekommen. Und dann ist gerade eine aufgebrachte Schwester zu uns gekommen und hat gesagt, zum Glück sind wir da, Zoe ist jetzt gerade über die Nacht so viel schwächer geworden. Also sie müssen die Sauerstoffunterstützung erhöhen und den Herzschlag und all das. Es ist alles sehr viel schlechter geworden. Und es ist wirklich tatsächlich einfach nach dem Tag, wo wir die Diagnose rausgekommen haben, ist durchab. Und sie wäre wahrscheinlich wirklich sowieso dann gestorben. Und das hat uns, oder zum Beispiel mir, erleichtert, zu sagen, ja gut, dann nehmen wir sie jetzt weg, das muss man wirklich nicht mehr verlängern, das Leben. Zumal es auch unsere Tochter dann erklärt hat, dass das für sie kein angenehmes Leben ist. Das ist ja, ich glaube, schmerzhaft mit diesen ganzen Schläuchen. Man muss dann sogar noch zusätzlich sediert werden, um die nicht zu spüren, um keine Schmerzen zu haben von diesen Schläuchen. Ich meine, jedes Mal, wenn man sie aus dem Bett genommen hat, hat sie so Grimassen gemacht und so. Weil ich glaube, das zerrt und ziert dann irgendwie überall. Hat die Nasensonden und so, sind, glaube ich, nicht angenehm. Und also das ist eigentlich mein Schock gewesen, dass ich da muss, dass ich das muss entscheiden. Der zweite Schock ist, dass ich gesagt, ja, muss ich denn da dabei sein? Und dann haben sie mir gesagt, sie können nur aus Erfahrung sagen, sie haben noch nie jemanden erlebt, wo es bereut habe, dabei zu sein, wenn sie das Kind gestorben sind. Umgekehrt aber schon. Mhm. Also die Leute, die sich dafür entschieden haben, nicht dabei zu sein, quasi vor der Zimmertür zu warten und dann wieder reinkommen, von diesen Leuten haben sie schon gehört, wäre ich doch im Nachhinein wäre ich doch dabei gewesen.
Mhm.
Oh, und das ist natürlich im ersten Moment ein Schock. Man denkt, jetzt muss ich quasi dabei sein, wenn mein Kind in meinen Armen stirbt. Aber es ist dann habe ich Angst gehabt, dass es dort Bilder geben könnte, die mir nie mehr aus dem Kopf gehen und mich mein Leben lang dann nie verfolgen, dass sie so nach Luft schnappen und so. Und dann haben sie uns das alles erklärt, dass das, sie kommt Morphin über und das ist dann ein Einschlafen und das wird friedlich sein, weil man heutzutage so viel Erfahrung hat mit der Dosierung von Morphin. Das kann man offenbar aufs Milligramm genau dosieren, dass das nicht dass die Leute umbringt, also, mhm. aber dass es einfach wirklich ein langsames Einschlafen ist, mhm. ohne wieder ein, also ohne so ein, dass die Leute dann so aufwachen und dann so ums Leben ringen.
Genau.
So. Ja. Und ja, das, und ich habe immer noch deine Frage im Kopf, dass, ob mir immer klar war, darüber zu schreiben. Also, es war für mich tatsächlich ein schwieriges Thema, gewesen, das beim Tod dabei ja. zu sein. Eben, darum habe ich jetzt das ausgeführt. Und dann, wegen dem darüber schreiben, ich habe aber gewusst, dass ich das beschreiben will. Weil, eben genau, weil man das so selten hört oder liest, eben weil es grundsätzlich ein Tabuthema ist. Es hat aber eine Schwierigkeit gehabt, auch dabei, finde ich, und zwar, man beschreibt ja dann wie ein Sterben von außen. Das Sterben wird immer von außen beschrieben.
Es geht ja nicht
anders. Also, es kann ja niemand, der stirbt, das noch beschreiben. Und das ist etwas, wo mir immer sehr viel Respekt irgendwie beim Schreiben so... Also ich habe sehr viel Respekt davor gehabt, das zu beschreiben. Ich dachte, ich beschreibe jetzt einfach, was ich da beobachtet habe. Aber ich weiss ja schlussendlich nicht, wie es ihr, was bei ihr passiert ist. Also mhm. habe ich das dann eben, vielleicht wie du sagst, eben auch nicht so voll, also zu tief in das rein bin ich auch nicht gegangen. Weil ich immer dachte, das ist jetzt einfach meine Wahrnehmung. Ich kann einfach nur beschreiben, was ich von außen gesehen habe.
Mhm. Aber das habe ich völlig richtig, also folgerichtig ja. auch gefunden, weil du hast ja insgesamt beschrieben, was du erlebt hast.
Ja.
Schon vorher.
Ja. Genau. Und eben, was ich probiert habe zu machen, das ist mir wirklich wichtig bei diesem Buch. Ich habe nicht nur schreiben, Zoe ist gestorben.
Ja.
An dem und dem. Klar, das ist ein Bestandteil von dem Buch. Aber ich habe dann zum Beispiel auch zeigen, in diesen 12 Tagen in dem Kinderspital auf der Intensivstation sind an 4 Morgen, wo wir gekommen sind, ist anstelle von einem Bettli, das vorher dort gestanden ist, ein Tischli dort gestanden mit einer Kerze drauf. Also sind 4 Kinder gestorben auf dieser Intensivstation in 12 Tagen. Also wie zum zeigen, dass das ist, ich meine, das ist dort eine Welt, dort ist Tod allgegenwärtig. Und das ist eben etwas, was mich, das ist etwas, was mich, glaube ich, so schockiert hat bei dem ganzen Erlebnis. Also wenn man mal auf so einer Intensivstation ist, merkt man, dass das alltäglich ist. Kaum geht man aus dem Kinderspital wieder raus, ist das einfach wie weggefegt. Das ist einfach keine Rede davon. Also die Schwangerschaftsbücher, das ist etwas, was mich nachher total genervt hat. Meine, all die Schwangerschaftsbücher, immer nur, und dann kommt das, und dann kommt das, und alles ist super, und alles ist rosig. Und wenn überhaupt irgendwie etwas von Komplikationen, und es könnte etwas mal nicht gut gehen, und es könnte sogar ein Kind sterben, und das ist eben leider immer noch so, und es gar nicht so selten nämlich, dann ist das irgendwo eine Randnotiz, wenn überhaupt, in den meisten Fällen nicht einmal eine Randnotiz. Mhm. Und das hat auch meine Gynäkologin gesagt, das ist ein Problem. Heutzutage will wirklich niemand mehr wahrhaben, dass einfach etwas auch nicht gut gehen kann. Klar macht Medizin Fortschritt und man kann immer mehr machen und retten. Aber schwanger ist, sind zusätzlich oft, denken dann nicht mehr rational, vielleicht unter den ganzen Hormonen oder so, da kommt schon alles gut. Aber es ist eben leider immer noch relativ häufig, dass es eben nicht gut geht. Und das wird einfach nicht thematisiert.
Und das hängt ja so fest zusammen, oder? Du hast so eine Anspruchshaltung als Schwangere, weil du gar nicht checkst.
Ja, und es hat vielleicht auch gesellschaftlich allgemein, muss alles immer möglich sein.
Ja.
Oder machbar gemacht. Also einfach möglich gemacht werden. So. Und das ist jetzt eben gerade im Thema Kind und eben nicht der Fall. Das entscheidet dann eben immer noch Natur oder wer auch immer. Aber es liegt, es liegt einfach nicht immer in unserer Hand, ob das gut kommt. Und das wird so totgeschwiegen. Und das finde ich, ja, ich glaube, darum habe ich das Buch auch schreiben. Also eigentlich in erster Linie um das. Das ist etwas, was mich wirklich, das schreibe ich auch oft in dem Buch, dass das existiert alles gleichzeitig, das Schöne und das Schlimme. Das ist wirklich, ich weiss noch, wie man dort, nachdem sie gestorben ist, sind wir dort, das war in der Nacht gewesen, rausgekommen vor das Kinderspital und alles wirkt so friedlich und gleichzeitig hat man gerade sein Kind verloren. Und nachher musste ich in eine Apotheke ein Medikament besorgen, zum Abstillen und dann war dort gerade eine Kilbi aufgestellt gewesen. Und dann sieht man so ein Riesenrad und die Kilbibahnen und Leute, die so jubeln und Freude haben und denken, und gleichzeitig nicht nur ich, mein Kind, gibt es wahrscheinlich x Tote heute, an diesem Tag, an diesem Abend, weltweit. Und das ist alles immer gleichzeitig. Nur, obwohl das immer gleichzeitig ist, ist der Fokus dauernd immer auf Positive und nicht auf dieser Nachtseite. Mhm. Und ich glaube, ich einfach will ein Licht auf die Nachtseite werfen, um einfach das auch mal beleuchten. Für all die, die das nämlich erleben und dann nämlich relativ lang in dieser Nacht sich aufhalten vor Schmerzen, zum sagen, du bist ja nicht allein. Also wir sind ja, also grundsätzlich glaube ich, niemand, der traut, ist allein. Ich meine, so viele Leute, die sterben tagtäglich. Oder meine, das, die hinterlassen alle Trauernde. Mhm. Und nur weil man nicht darüber redet, fühlt man sich dann, wird es zusätzlich hart, indem man sich noch allein fühlt in dem Ganzen. Mhm. Und das wäre ja nicht nötig. Und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass das Buch irgendwie, oder darum rede ich jetzt auch, zum Beispiel jetzt da heute, gerne über das, weil einfach, dass man darüber redet, dass das auch normaler wird, dass man nicht stigmatisiert wird. Also das war ja sehr lange noch so gewesen, dass man nicht hat trauern durfte. Gerade jetzt zum Beispiel mit Schwangerschaften. Also wir haben ja noch das ganze Ritual, wir haben das Kind noch gebadet und dann ist es aufgebahrt worden, dann ist es beerdigt worden. Also das mit dem Beerdigen ist, glaube ich, ab einer gewissen... Man beerdigt ja heutzutage auch Frühgeburten. Ja. Was gut ist.
Nicht immer so.
Früher hat man eben gedacht, dass wenn ein Kind mal tot auf die Welt gekommen ist, hat man das den Müttern sofort weggenommen, weil der Glaube war, aus den Augen, aus dem Sinn. Der Trauerprozess wird sehr viel einfacher für die Eltern, wenn sie das Kind möglichst gar nie gesehen haben, berührt irgendwas.
Wie wenn es dann nicht existiert.
Genau. Mhm. So quasi nicht zu viel Erinnerungen an das Kind haben und dann wird es einfacher. Und mittlerweile weiss man, dass gar nicht stimmt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man das eben hat richtig können verabschieden und eben vielleicht noch baden und vielleicht noch anziehen und im Sarg noch mal anschauen, dann ist es sehr viel einfacher, weil es wird realer irgendwie.
Richtig, weil wahr ist es sowieso.
Ja, genau. Dann, ja. Also eben nicht so diffus, sondern man hat dann das alles gemacht und das, und das hilft einem dann nachher, um das auch verarbeiten.
Mhm. Du schreibst auch, dass der Tod das Leben verändert. Und an einer Stelle beziehst du dich auch auf so eine Floskel, die uns manchmal im Alltag begegnet, wenn so unerwartete, vielleicht schlimme Sachen passieren, dass man irgendwie gesagt überkommt oder vielleicht sich sogar selber sagt, ja, das Leben geht weiter. Und das heisst dann aber dort ganz klar, ja, nein, also das Leben geht in dem Sinn zumindest nicht so weiter wie vorher.
Ja. Genau, also ich habe gefunden, es tönt so passiv, das Leben geht weiter, am Stiefel musst du gar nichts machen und dann irgendwann bist du einfach wieder so im Courant normal, alles ist wieder wie vorher, mach dir keine Sorgen. So. Und meine Erfahrung war dann, dass das einfach aktiv mit einem selber zu tun hat, dass das Leben geht weiter. Also muss das schon auch ein bisschen dazu beitragen, dass wieder so in das alte Leben zurückkommen. Also man wird ja natürlich nie ganz die alt vorhergehende Person sein, aber das ist man ja sowieso nie. Aber man ist wirklich in einem Ausnahmezustand. Also das habe ich etwas Interessantes gefunden. Und das ist wieder der Freudzeit, dass ich auch, es sei eigentlich bemerkenswert, dass einem nie in den Sinn kommt, einen Trauernden zum Arzt zu schicken, weil man verhaltet sich wirklich anders als während der Normal... als normal. Mhm. Also man kann sich zum Beispiel nicht mehr konzentrieren. Man hat Schwierigkeiten mit Plan machen oder Plan ausführen. Oder man hat so dass der Brain Fog oder ist langsam im Denken. Und das stimmt tatsächlich. Also man ist in einem Ausnahmezustand. Und das geht nicht einfach so weiter wie vorher. Das braucht alles so eine Zeit, bis man wieder aus dem rauskommt. Oder man ist umgekehrt, also in einer ständigen Alarmbereitschaft, dass einem jetzt wieder so etwas Schlimmes könnte passieren. Auch von dem muss man wieder oben runterkommen, dass man da jetzt irgendwie nicht so überängstlich wird. Also es gibt so ganz viele Aspekte, wo man so muss sich wieder muss erarbeiten, eigentlich.
Wenn man aktiv wieder muss
reinkommen. Ja.
Ja.
Und das, darum habe ich so, ich weiss nur noch, wo man mir gesagt hat, ja, das Leben geht weiter, habe ich schon gemerkt, irgendetwas ist da dran nicht ganz richtig. Aber also erst im Verlauf der Zeit dann irgendwie gemerkt. Und ich habe dann auch gespürt, es ist auch ein Schutz. Die Leute, die einem das sagen, ist auch so ein bisschen, gehört man daraus raus, bitte, bitte, wird schnell wieder normal, ja. Weil sonst konfrontierst du auch mich mit dem Ganzen. Voilà. Wenn du jetzt da plötzlich abstürzt und irgendwie depressiv und zutrauernd wirst, dann nachher konfrontierst du mich auch damit und ich möchte lieber irgendwie weiterhin die Augen verschliessen vor dem Ganzen, bis es kurz, ja. bevor es für mich auch so weit ist. Also es ist vielleicht auch ein bisschen ein Selbstschutz. Also das kommt jetzt schon wieder alles gut. So.
Das denke ich schon auch bei vielen Floskeln, oder? Ist das wahrscheinlich ein Aspekt? Aber vielleicht auch einfach ein Versuch, zu trösten.
Ja, oder sich auch nicht anmassen, so der Gesellschaft gegenüber zu verhalten, sondern irgendwie schön wieder so funktionieren wie vorher. Mhm. Und schlussendlich ist es einfach eine Angst, oder?
Ja.
Daran erinnert zu werden. Ja. Aber ich meine, es gibt ja vielleicht schon einen Grund, dass wir uns so nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Das ist halt wirklich nicht immer angenehm und schwierig. Also es ist, ja.
Ja, eben, also wie du sagst, es ist natürlich eine Riese.
Also mir kommt jetzt Elias Canetti in den Sinn. Der hat sich ja den Todfeind genannt und hat ja, ich glaube, sein Leben lang gegen den Tod angeschrieben. Er hat ja das Buch gegen den Tod geschrieben. Das habe ich dann auch gelesen gehabt. Und das sind ja zum Teil wirklich nur so ein, zwei Zeiler, die er verfasst. Einfach so Gedanken, die er immer hatte zum Tod. Was ich zum Teil sehr schnell lese und man dann aber ganz lange darüber nachdenken muss. Und es hat ein bisschen so etwas, also so die Ablehnung, dass man, ist vielleicht ja, ein Bestandteil von mir, dass man nicht dauernd daran erinnert werden will. Aber eben ist ein bisschen ein zweischneidiges Pferd. Also man will nicht dauernd das vor Augen haben, weil es einem eben runterzieht, ein Stück weit. Aber das Ganze sich zu verdrängen, ist eben auch nicht hilfreich. Also,
vor allem, wenn es dir ja passiert ist.
Oder? Ja, dann hat man keine Wahl. Genau. Also, ja.
Und dann ist es ja auch, wenn wir alle immer alles so fest verdrängen, dann hast ja du als jemand, der das gerade erlebt, wie nie jetzt meinen Resonanzraum.
Ja, genau.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen das, wo ich zumindest manchmal Mühe habe damit, mit dem Aussperren von dem Thema, dass wo sollen dann Menschen, die gerade in akuter Trauer sind, vor allem, ich meine auch andere, aber gerade in akuter Trauer, das muss wie irgendwo ein Thema können sein, sonst trüllst du ja durch.
Das finde ich auch. Also genau für Leute in akuter Trauer ist es unbedingt nötig, dass man über das reden kann und offen damit redet. Und das habe ich auch gemerkt und das habe ich auch daraus gelernt, dass man die Leute wirklich darauf ansprechen kann. Und etwas, was ich kennengelernt habe, also ich bin dort selber nie gewesen, aber ich habe davon gehört und habe gedacht, das ist so eine gute Idee und offenbar stösst das auch auf grossen Anklang. Das ist beim meinem Friedhof Silfeld. Da gibt es ja das Friedhofsforum.
Ja,
genau. Da gibt es offenbar jeden erste oder zweite oder dritte, ich weiß nicht welchen, Dienstag im Monat gibt es so einen runden Tisch, wo man kann hingehen kann. Und also eben, gerade wenn man will, über seine Trauer reden will, wenn man in akuter Trauer vielleicht auch, wenn man wenn das 10 Jahre zurückliegt. Manchmal kommen auch gewisse Fragen erst viel später auf. Mhm. Und kann dort hingehen und dann hockt man dort mit Gleichgesinnten zusammen und kann darüber reden. Und ich dachte, das ist so eine gute Idee. Das sollte es viel mehr geben. Mhm. So ein Ort, wo man sagt, okay, alle, wo jetzt eben, wir haben jetzt auch den runden Tisch, jeder der und der Dienstag im Monat und offenbar läuft das. Also ist wirklich, kommen die Leute und machen von dem Gebrauch.
Also es gibt schon auch an anderen Orten, gibt es auch so Trauerkaffees, oder? Das gibt es auch regional dann zum Teil.
Ah, ja.
Also man muss nicht zwingend jetzt städtisch wohnen, zum können in einen Trauerkaffee gehen.
Ja.
Aber gleich, es ist dann natürlich sehr oft gleich noch eine relativ grosse Hürde und oft zugänglich dann irgendwie mehr für ältere Menschen, die dann einen anderen Tagesrhythmus haben als vielleicht Berufstätige und so weiter. Also das
ist sicher auch Internetforen.
Immer noch, aber es ist nicht so, dass es nur im Friedhofforum so einfach zum Dach schnell sagen, die zulassen. Das ist wirklich, ich finde das auch ein wahnsinnig wichtiges Angebot und es lohnt sich auch mal zu recherchieren, was es in der Nähe von dort, wo man wohnt.
Also es gibt sicher auch ganz viele Internetforen, wo man sich dann so austauschen kann, aber ich habe die Idee noch schön gefunden, von jemanden kennenlernen. Bei uns zum Beispiel, wo das passiert ist, im Kinderspital, haben wir eine Adresse bekommen von einer anderen Familie, wo das passiert ist. Mhm. Also, und dann haben sie gesagt, Uns haben sie dann auch gefragt, ob wir bereit wären, unsere Adresse zu geben, falls wieder jemand das Kind an SMA verliert, um sich mit uns austauschen. Die haben wir dann auch gegeben. Und wir haben dann tatsächlich dieser Familie angerufen. Das war eine schwedische Familie und ich bin bis heute mit ihr befreundet. Das war so wertvoll gewesen, mit jemandem, der genau das Gleiche erlebt hat. Also genau das Gleiche. Also die gleiche, das Kind war von der gleichen Krankheit betroffen. Über das können reden, war sehr wertvoll gewesen.
Mit jemandem, der eben nachvollziehen kann, tatsächlich. Ja. Oder? Das ist ja wahrscheinlich die Schwierigkeit. Ja. Was hilft dir heute, so viele Jahre nachher?
Heute, ich denke, also heute, ich habe einfach Freude, dass sie ein Teil von meinem Leben ist. So verrückt, dass das vielleicht tönt, dass das plötzlich schön. Zu einer Freude, also aus einer Trauer wird plötzlich eine Freude. Also das Traurige ist fast alles weg. Also klar ist manchmal noch, also ich habe zum Beispiel noch so eine Büchse, also so wie eine Box, wo ich so ihre Kleider und so Sachen drin habe. Und manchmal sehe ich die Box, fällt so mein Blick auf die Box und dann denke ich so, das macht mich dann so traurig. Denke ich so, ich möchte jetzt die Box nicht aufmachen und die Kleidchen anschauen und so. Das würde mich wahrscheinlich traurig machen. So, wenn ich mir den Anfang vorstelle. Also, so das also das ist eigentlich das Traurigste. Das ist so die physisch, sie fehlt mir dann so physisch, um sie können. Weil alles Seelische habe ich ja irgendwie noch mit ihr. Also das ist so, das habe ich eben, was mir am meisten gefehlt hat am Anfang und eigentlich heute auch, aber heute ist, wird dann ein bisschen abstrakt, ist, dass sie können so an mich drücken. Heute, ich sage, ist es abstrakt, weil heute wäre sie ja 16, also 17, ich würde sich ja ganz anders anfühlen, sie heute an mich zu drücken als damals, als Säugling, wo ich sie hatte und auch können an mich drücken. Aber wo sie gestorben ist, das ist das, was mir am allermeisten gefehlt hat. Einfach sie wirklich physisch da können heben. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so aus einem Beschützerinstinkt aus, irgendwie sein Kind zu schützen, in den Arm zu haben und abzuschirmen gegen allem Bösen, gegen allem, was von außen kommt. Und das habe ich halt nicht können. Ich habe sie nicht können schützen vor dieser Krankheit und vor nichts. Das war eigentlich das Härteste gewesen, sie nicht können schützen. Und ja, aber ich meine, so das Ganze so von Herz zu Herz, so das habe ich ja immer noch mit ihr. Also ich habe manchmal noch so Zwiegespräche mit ihr und das, da habe ich das Gefühl, das tut jetzt vielleicht wieder verrückt, aber egal, ob sie lebt oder nicht. Ich meine, ich mache das manchmal auch mit meinen Söhnen, wenn ich zum Beispiel weiss, dass sie eine Prüfung haben, jetzt heute um 10 Uhr, dann tue ich auch mit ihnen, denke ich so, ja, go for it. Also, irgend so etwas, so, da habe ich irgend so ein inneres Gespräch mit ihnen und so mache ich das eigentlich auch mit ihr. Der Unterschied ist, sie kann ich dann am Abend nicht begrüßen, dass wenn sie von der Schule heimkommt, umarmen und meine Söhne kann ich umarmen. Mhm. Ja.
Das finde ich mega schön, den Gedanken, dass da die Verbindung ja.
Ja, das kann einem wahrscheinlich auch niemand nehmen. Das ist vielleicht etwas Tröstliches, wenn man jemanden verliert, dass einem das ja immer bleibt.
Ja.
Und das ist vielleicht wieder ein Parallel zu dem, was du vorher angesprochen hast, mit dem vielschichtiger werden beim Schreiben. Das ist ja etwas, eben, das, vielleicht ist so ein Dasein sehr viel vielschichtiger, als man denkt, auch wenn es nicht mehr da ist.
Ja.
Ist es, hat es eben doch noch Schichten, die da sind.
Ja, ja. Genau. Mir haben sich auch noch ein paar Sätze eingeprägt in dem Zusammenhang, wenn ich darf, wenn ich gerne würde zitieren. Du hast gegen das Ende vom Buch geschrieben, ich habe Eltern kennengelernt, deren Kinder sind gestorben, als sie 2, 5 und 8 Monate, 3, 7 und 18 Jahre alt waren. Es sind nicht die traurigsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Sie waren oft lebendiger als die meisten, die vom Schicksal gnädig angefasst wurden. Das hat mich auch so fest beeindruckt. Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, es gibt einfach, das Leben wird vielschichtiger, wenn einem so etwas passiert. Und es kommen eben nicht nur traurige Aspekte dazu, sondern auch schöne. Zum Beispiel, man merkt, wenn man zum Beispiel eben von seinen Mitmenschen Rückhalt bekommt. Das ist etwas wahnsinnig Wertvolles, was man sonst wahrscheinlich gar nie erfahren hat. Also man kann natürlich wieder sagen, zum Glück hat man das nicht erfahren, weil dann wäre einem der Verlust erspart geblieben. Aber eben, man erfährt dann das zum Beispiel. Das ist etwas sehr Wertvolles, das ist etwas sehr Schönes. Ich hätte nie gedacht, wie viel Verbindung zwischen Menschen könnte, also habe ich vorher nicht gewusst. Habe ich schlichtweg nicht gewusst. Und wenn einem so etwas Schlimmes passiert, hat man plötzlich lernt man Menschen kennen und so eine Verbindlichkeit, die ich vorher nie gespürt habe. Und das ist etwas Schönes, das zu erfahren. Mhm. Das erfahrt man vielleicht wirklich erst in einer Katastrophe. Mhm. Also wenn etwas Katastrophales Schlimmes passiert. Und das ist, das gibt einem, das ist auch ein schön, etwas ganz Schönes. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, der Mensch ist ja noch viel besser als ich, also ist eine Seite an sich, die so gut ist, wo ich gar nicht gedacht hätte, dass die existiert. So.
Das ist wie eine neue Dimension.
Ja, und man wird auch so ein bisschen, das habe ich dann glaube ich an einem anderen Punkt beschrieben, man realisiert, dass das Leben einfach auf den Tod zuläuft. Also nicht, dass man das vorher nicht gewusst hätte, aber es wird einem wirklich ganz klar, ganz bewusst, dass es wie eine Zielgerade ist und man wird dann vielleicht auch so fokussiert ein bisschen mehr aufs Wesentliche. Also das meine ich vielleicht auch mit dem, nicht, sie sind nicht die Traurigsten. Also man verliert ein bisschen das Risiko, sich in Unnötigem zu verzetteln, sagen wir es mal so. Ja. Also ich habe vielleicht auch ein bisschen gelernt, also gewisse Sachen interessieren einem schlichtweg nicht mehr. Wenn man so denkt, also kommt dann so ein bisschen banal und belanglos vor. Nicht, dass ich immer noch ganz viel Banalität und Oberflächliches mich heute wieder und wahrscheinlich für immer werdet irgendwie beschäftigen. Aber ein bisschen weniger vielleicht schon. Mhm. Also ein bisschen differenziert man dann vielleicht schon zwischen was ist mir wichtig und was nicht. Mhm. Und das meine ich damit, das sind nicht immer die Traurigsten. Man hat so einen gewissen Fokus vielleicht auch, den man entwickelt. Wo einem vielleicht sonst ein bisschen fehlen kann. Nicht muss, also, aber auch kann. Es gibt einem so. Ich habe das eigentlich noch ein schönes Bild gefunden, dass man oft den Leuten, ja, ohne dass sie einem irgendetwas erzählen muss, anmerkt. Wie so die Steine in einem Hosensack. Man sieht ja, wenn jemand einen Stein im Hosensack hat, drückt das ja so durch. Und das kann man ja so durchsehen. Und ich, das ist noch lustig, das ist mir dann noch oft passiert, dass ich plötzlich Leute mir angefangen haben, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich meine, ohne dass ich etwas erzählt habe. Und ich habe plötzlich mich angefangen zu fragen, merkt man das einfach den Leuten irgendwie an, vielleicht? Und ich glaube schon.
Ich glaube im Fall schon auch. Das ist jetzt wirklich auch eher einfach Glauben. Aber so, das, ja. so die Bereitschaft zumindest auf so eine Dimension
ja.
zu gehen, ob es jetzt genau das Erlebnis war, das du gehabt hast, oder ein anderes, das dich aufgemacht hat dafür.
Ja. Und wenn man anfängt davon zu erzählen, dann sowieso, dann erlebt man sehr oft, dass dann die Leute sich auch öffnen und dann eben ihre Geschichte erzählen. Mhm. Und dann eben bin ich auch erstaunt, wie viele Leute schon so Sachen erlebt haben. Also ich meine, fast ab einem gewissen Alter kennt man ja eigentlich niemanden mehr, der nicht schon einen Verlust erlebt hat.
Ja, ja. Genau. Sind wir wieder bei dem Thema, oder? Dass es ja eigentlich nur eine Leistung ist, das also auszuklammern,
ja,
dass genau. so viel passiert.
Ja, genau. Das andere ist eigentlich eine Leistung.
Bist du dir deiner Endlichkeit dann jetzt am X auch einfach immer bewusst?
Also bewusst schon, aber nicht, dass sie jetzt dauerpräsent wäre. Also ich lebe jetzt nicht, ich stehe nicht jeden Morgen auf und denke, zum Glück lebe ich, also ich bin dankbar jetzt, dass ich lebe, weil ich irgendwann stirbe. Wieso nicht? Aber es ist mir bewusst, dass Tod ist irgendwie wie plastischer geworden. So. Mhm. Also was mich so beeindruckt, also, oder einen Eindruck hinterlassen hat, ist so die Spitalwelt. Mhm. Ich glaube, das ist mir schon noch eingefahren. So, wenn, ich habe dann erlebt, wie mein Vater gestorben ist, im 19. Und er ist auch im Spital gestorben. Und eigentlich recht ähnlich wie Zoe gestorben. Auch auf Morphin und eingeschlafen. Und so. Und irgendwie, jetzt, nachdem ich das zweimal erlebt habe, wie man im Spital an Maschinen, mein Vater war zwar nicht intubiert, aber einfach so trotzdem mit so gewisser Unterstützung stirbt. Ich glaube, jetzt habe ich irgendwie manchmal so das Bild, ich bringe jetzt irgendwie Tod wie mit dem in Verbindung, dass ich denke, okay, am Schluss stirbt man wahrscheinlich, außer man hat einen Unfall irgendwo auf einer Intensivstation oder in einem Spital und schlaft so langsam ein.
Mhm. Und wie würdest du dir dann wünschen, wenn du jetzt könntest wählen, wie du willst sterben?
Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich nicht der schlimmste von allen Tod, weil das ist, man hat ein Schmerzmedikament, man leidet nicht wahrscheinlich. Es ist wirklich ein Einschlafen. Und wenn man so stirbt und hat dann wahrscheinlich noch die Gelegenheit, dass sich oder die Leute haben die Gelegenheit, sich von einem zu verabschieden. ich glaube, das wäre mir lieber, als jetzt durch einen Unfall schlagartig aus dem Leben geschleudert zu werden.
Ich danke dir herzlich für deine Offenheit. Ich danke dir auch für das Buch.
Danke.
Wir verlinken natürlich das auch in den Shownotes. Also das ist eine herzliche Leseempfehlung an dieser Stelle.
Mhm.
Schön, bist du da gewesen.
Ja, danke vielmals.
Gerne.
Die Einladung.
Ich bin dankbar für das Gespräch. Dankbar, dass Mireille über den Verlust von ihrer Tochter redet und dankbar, dass sie das Buch geschrieben hat. Obwohl sie das ja nicht immer vorgehabt hat. Was sie eben in dem Gespräch so eindrücklich hat können zeigen, ist doch, dass wir das Sterben und gerade das Sterben von Kind viel zu fest verdrängen. Das ist verständlich. Aber es macht es für alle, die in einer ähnlichen Situation sind, wie es Mireille und ihre Familie gewesen sind, und auch für das weitere Umfeld, eben einfach noch viel schwieriger, als es sowieso schon ist. Das Buch von Mireille Zindel mit dem Titel «Bald wärmer» ist also wirklich von Herzen zu empfehlen, auch aus diesem Grund. Und ich finde, obwohl es natürlich kein Thema ist, das leicht ist und kein einfaches Buch ist, Mireille hat eine wunderbare Art gefunden, um darüber zu schreiben, ohne etwas zu beschönigen und gleichzeitig, ohne dass sie mich als Leserin schockiert oder überfordert zurückgelassen hätte. Du findest den Link zu dem Buch, das im Theologischen Verlag Zürich TVZ erschienen ist, in den Shownotes. Auch die Website von Mireille findest du dort. Außerdem natürlich Links zu wichtigen Angeboten für betroffene Eltern, zum Beispiel zu der Fachstelle Kindsverlust, zu dem Verein Himmelskind oder Herzensbilder und andere mehr. Für die Folge da habe ich Unterstützung im Schnitt und in der Redaktion von Claudia Moser. Danke, Claudia, einmal mehr. Das ist ein Podcast von Onda Productions. Ein Verein, der sich dafür einsetzt, dass wir offener reden können über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Wenn du das letzte Stündchen und auch den Podcast Polypod möchtest unterstützen, dann kannst du das ganz einfach machen, indem du Mitglied von Onda Productions wirst. Das würde mich natürlich riesig freuen. Weil wir können wirklich jede Unterstützung brauchen. Vielleicht weisst du das ja schon, wir machen ja die beiden Podcasts aus lauter Überzeugung und ohne finanzielle Entschädigung. Also schau doch gerne gerade auf www.onda-productions.ch vorbei. Dankeschön. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Totschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Bis bald.